Hallo und willkommen bei einer neuen Weihnachtsfolge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
Ja, natürlich. Ich bin ein totaler Weihnachtsfetischist und habe schon alles dekoriert.
Ich sehe aber, dass du keinen Weihnachtspullover trägst. Hast du sowas?
Nein das besitze ich nicht, nein.
Schwach. Ich habe so einen. Ich trage den dann auch in der Weihnachtszeit. Ich habe auch schon Niccolo gespielt.
Sehr schön. Ich habe es schon gesehen, das Foto.
Ich wurde von den Kindern enttarnt. Sie haben aber mir zuliebe so getan, als hätten sie mich nicht enttarnt, habe ich mitbekommen.
Das ist immer so nett, wenn die Kinder den Erwachsenen den Zauber von Weihnachten nicht nehmen wollen.
Ja, wir wollen unseren Hörern und Hörerinnen auch nicht den Zauber von Weihnachten nehmen. Deswegen sprechen wir heute mal wieder über Grenzen. Moritz, du wolltest über die Antarktis sprechen.
Ja, ich habe mir gedacht, da waren wir noch nie, weil wir haben ja jetzt schon einige Grenzfolgen aufgenommen und die Gefahr, dass wir irgendwann redundant werden, ist groß. Deshalb habe ich mir gedacht, Antarktis haben wir, glaube ich, noch nicht durchgemacht.
Da hast du recht. Was aber trotzdem kurz noch Erwähnung finden soll, ist der Bodensee. Weil ich war nicht für die letzte Folge bei dir, aber ich war ja bei der letzten Folge bei dir. Und da habe ich ja auch die Chance genützt, weil wie du immer sagst, in Vorarlberg ist eh alles nebeneinander, dass ich zumindest ganz kurz auch gefahren bin eben zum Bodensee. Und zwar habe ich dort nämlich dann auch, ich war nur ganz kurz dort, eigentlich nur einmal Bodensee und zurück, bin ganz kurz da am Ufer entlang spaziert und habe aber Fotos gemacht und eins fand ich ganz besonders schön, das möchte ich eben zitieren. Da hat man nämlich ein Schild aufgestellt und da steht: See ohne Grenzen. Auf dem Bodensee wurden nie verbindliche internationale Staatsgrenzen festgelegt. Klar ist nur, im Untersee sind die Grenzen zwischen Deutschland und der Schweiz fixiert und der Überlinger See gehört zu Deutschland. Gewohnheitsrechtlich wird im ufernahen Gebiet bis zur Seetiefe von 25 Metern nationales Recht angewendet. Der Bodensee ist ein Musterbeispiel sehr guter internationaler Zusammenarbeit. Und, das möchte ich dann auch noch zitieren, etwas kleiner steht dann darunter noch, kein rechtsfreier Raum. Wegen der fehlenden Grenzen auf dem See ist eine gute Abstimmung der Anrainerstaaten sehr wichtig. Die Internationale Gewässerschutzkommission, die Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei, die Schifffahrtskommission und die Internationale Bodenseekonferenz sorgen dafür, dass alle aktuellen Fragen am See gemeinsam geregelt werden. Na, ist doch schön.
Ja, da werden nämlich die Gesetze und Verordnungen paktiert, damit sie überall gleich gelten. Unabhängig von der Frage, ob man jetzt der Kondominiumstheorie oder der Realteilungstheorie anhängt. Aber ich glaube, da wären wir jetzt wieder bei dem Punkt, wo wir uns zu den letzten Folgen mehrfach wiederholen. Deshalb wechseln wir vielleicht in kältere Gefilde.
Na, eins möchte ich noch kurz anfügen, was nämlich auch noch auf dieser Tafel stand. Und das ist, da kann man aber auch ruhig stolz drauf sein und das auf eine Tafel packen. Freier Seezugang. Das österreichische Seeufer ist, und das steht extra dabei, im Unterschied zu Deutschland und der Schweiz auf nahezu der gesamten Länge für alle BesucherInnen frei zugänglich. Aber da kann man ruhig stolz sein. Ich finde, das darf man ruhig auf so eine Tafel packen. Ja. Aber gut. Nein, aber eigentlich, also wiederholen würden wir uns nicht, weil wir haben noch nie gesprochen über die internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei aus dem Jahr 1893. Das ist nämlich die älteste Kommission am See. Und wir haben auch noch nie über die internationale Gewässerschutzkommission gesprochen, die es seit 1959 gibt.
Das stimmt, ja. Das sind die zwei einzigen Details über den Bodensee, die wir noch nicht erwähnt haben.
Gut, dann sollten wir vielleicht zumindest kurz die Präambel auch noch vorlesen, damit wir alle Hörerinnen und Hörer erfolgreich verkraulen und frei von der Leber weg tief sein können, weil uns eh niemand mehr zuhört. Die Präambel sagt nämlich, um die wertvollen Fischarten im Bodensee zu erhalten und zu vermehren, sind die Regierungen von Österreich, Baden, Bayern, Liechtenstein, der Schweizerische Bundesrat und die Regierung von Württemberg übereingekommen, gleichartige Bestimmungen zu vereinbaren. Die Beschlüsse der Kommission werden nur einstimmig gefasst.
Ja, das war die Zeit vor der deutschen Reichseinigung, als das Königreich Württemberg, das Großherzogtum Baden und das Königreich Bayern noch gemeinsam mit der Schweiz und Österreich Anrainerstaaten waren. Da war der Bodensee wirklich ein sehr internationales Gewässer.
Na gut, dann in kältere Gefilde, der Antarktis-Vertrag. Ich muss nämlich zugeben, und das ist mir sehr peinlich, obwohl ich fast 40 Jahre alt bin, ich verwechsel Arktis und Antarktis immer noch. Ich habe noch immer nicht so ganz den Unterschied internalisiert. Ich versuche es mir immer über die Brücke zu merken. Antarktis hat einen Vertrag, Arktis hat nur einen Rat für die Anrainerstaaten der Arktis.
Du kannst es auch so merken, was hat man denn zuerst gekannt aus europäischer Perspektive, noch nicht die Arktis. Das andere hat man später entdeckt und deshalb die Antarktis genannt, weil man es später entdeckt hat. Also es ist quasi die Antarktis, die Gegenarktis.
Also nicht die Antarktis, die vor der Arktis gelegene Arktis.
Na genau. Und deshalb gibt es dort auch die Aurora Australis, das südliche, das Polarlicht. Und dann gibt es die Aurora Borealis, das nördliche polare Licht. Und dies findet man wiederum in der Arktis.
Ja, und man muss dabei auch immer ganz streng unterscheiden, wo es die Eisbären gibt und wo es die Pinguine gibt. Weil die zwei haben ja nichts, die treffen sich ja gar nicht.
Das stimmt, aber Rentiere gibt's nein, nicht mehr überall, glaube ich, weil die sind jetzt erschossen worden. Es hat nämlich irgendwie auf den Sandwich-Inseln, den südlichen Sandwich-Inseln, die zu Großbritannien gehören, und ich glaube sogar auch auf der Bouvet-Insel, die zu Norwegen gehört, aber in der Antarktis liegt, also wirklich ganz weit weg von Norwegen, hat man mal Rentiere ausgesetzt und dann hat man die dann irgendwann wieder abgeschossen, weil sie die heimische Flora und Fauna so bedroht haben.
Da möchte ich nur kurz klarstellen, also die Eisbären sind in der Arktis und die Pinguine in der Antarktis. Und ich finde das fast schon schade, dass die zwei einander nicht kennen. Andererseits aus Sicht der Pinguine, die sind wahrscheinlich sehr froh, dass sie sich nicht kennen. Die Eisbären finden es wahrscheinlich schade, die würden gern wissen, wie so ein Pinguin schmeckt, nehme ich mal an.
So ist das Leben.
Es gibt auch eine Website, aber ich finde leider den Link nicht mehr, weil ich diskutiere mit meinen Freunden manchmal, welches Tier gegen welches gewinnen würde. Und irgendwann habe ich die gefunden beim Googlen, da gibt es wirklich so eine Website, wo man wirklich verschiedene Tiere gegeneinander antreten lassen kann. Also zum Beispiel eben Elefant gegen Eisbär oder Eisbär gegen Braunbär, und die analysiert dann, welches Tier wahrscheinlich gewinnen wird.
Das ist das Charmante an Männern, dass sie manche Fragen vom 6. Lebensjahr an bis zum Ende begleiten.
Ja, aber spannender ist der Antarktis-Vertrag. Das ist wirklich ein tolles Ding. Er ist auch relativ kurz. Er hat nur 14 Artikel.
Bitte nicht alle vorlesen, aber du darfst paraphrasieren.
Okay, also der Artikel 1 sagt, rein friedliche Nutzung und wissenschaftliche Forschung ist möglich, sogar encouraged. Also man soll sie ja sogar der wissenschaftlichen Forschung zuführen, man soll dort forschen, weil vielleicht kommt man auf irgendwas drauf. Also steht dann gleich in Artikel 2, Freiheit der wissenschaftlichen Untersuchung und auch der Kooperation miteinander. Das finde ich nämlich auch immer ganz interessant, dass selbst bei den größten geopolitischen Spannungen auf der wissenschaftlichen Ebene Kooperationen durchaus möglich sind. Auch bei der Antarktis, obwohl ich jetzt kein konkretes Beispiel kenne, weiß nicht, wie gut Sowjets da mit den Amerikanern während des Kalten Krieges zusammengearbeitet haben, aber der Grundgedanke wäre zu sagen, Forschung ist nicht politisch. In Artikel 3 dann ist eben freier Austausch von Informationen und Personal, Zusammenhang mit den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen, die eine Rolle spielen können. Dann Artikel 4, das ist ganz, ganz wichtig für unsere heutige Frage, weil eigentlich haben wir gesagt, wir sprechen über Grenzen, aber dann sagt der Artikel 4, dass es gar keine territorialen Ansprüche gibt, die diskutiert oder etabliert, und für die Dauer des Vertrages sollen keine neuen Ansprüche angemeldet werden. Also genau diese Frage, wem gehört die Antarktis, da sagt der Artikel 4 eigentlich eben keine Gebietsansprüche stellen, also allen und niemanden.
Trotzdem gibt es sogenannte Interessenzonen, glaube ich, oder zumindest Besitzansprüche, die halt ruhen, weil es den Vertrag gibt. Aber die Staaten haben schon Linien gezogen bis zum Südpol.
Darauf kommen wir eh noch zu sprechen. Dann der Artikel 5 sagt, und da merkt man ja auch, der Vertrag ist ja, ich glaube, er ist 1959. Ja, 1959 wurde er beschlossen, 1961 ist er in Kraft getreten, also in der Frühphase des Kalten Krieges, die man ja typischerweise datiert als Ausbruchsphase, zum Beispiel eben den Koreakrieg 50 bis 53. Was ich dabei jetzt spannend finde, ist, dass man eben auch merkt, er ist ein Kind seiner Zeit, weil er explizit davon spricht, dass es keine nuklearen Explosionen geben soll und dass man radioaktiven Abfall auch nicht in der Antarktis ablagern bzw. eben entsorgen soll. So, Artikel 6, der zieht jetzt schon eine Grenze, zwar nicht unter den Antarktis-Staaten, aber eben für die Antarktis selbst, nämlich der 60. Breitengrad und dort alle Land- und Eisflächen. Dann Artikel 7 sagt, dass eben alle Beobachter aus Vertragsstaaten freien Zugang haben, einschließlich der Luftbeobachtung, nämlich zu allen Gebieten, Einrichtungen und Ausrüstungen. Und gleichzeitig müssen aber alle Aktivitäten unter Einsatz militärischen Personals, das aber wiederum dort nur für friedliche Zwecke sein darf, müssen im Voraus angekündigt werden. Dann der Artikel 8 sagt, Beobachter und Wissenschaftler unterliegen der Rechtsprechung ihrer eigenen Staaten, eben, das ist immer wieder strafrechtlicher Anknüpfungspunkt, nicht das Territorialitätsprinzip, also nicht, wo man eine Straftat begeht, sondern hier greift das Personalitätsprinzip, wer bzw. wessen Staatsangehörige Straftaten begehen. Also das ist ungefähr so, wie wenn sich zwei Deutsche in Mallorca prügeln, sagt man auch, es ist vielleicht besser, wenn man dann das vor einem deutschen Gericht klärt, als dass beide dann zum Beispiel nach Mallorca reisen müssen zu dem jeweils dort zuständigen Gericht. Da würde man dann sagen, macht doch mehr Sinn, wenn Opfer und Täter beide deutsche Staatsangehörige sind, dann greift das passive und das aktive Personalitätsprinzip und dann kann man sich ja auch darauf einigen, dass man zum Beispiel aus spanischer Sicht sagt, naja, bevor wir da jetzt das mühsam machen mit Verdächtigen, die nicht einmal da sind und vielleicht nicht kommen, naja, dann soll das vielleicht auch eher in Deutschland geregelt werden, auch wenn in erster Linie das Territorialitätsprinzip greift, aber im Antarktis-Vertrag steht ausdrücklich in Artikel 8 eben, dass die Rechtsprechung der jeweiligen Staaten greift und es keine, so gesehen, eigene Rechtsordnung der Antarktis gibt mit einem eigenen Antarktis-Strafrecht. Der Artikel 9 sagt, dass es regelmäßige Konsultationstreffen zwischen den Vertragsstaaten gibt. Also so der Gedanke, den ich immer assoziiere mit dem Kongresssystem in Europa des 19. Jahrhunderts. Man trifft sich regelmäßig, um gemeinsame Interessen aufeinander abzustimmen. Und beim Antarktis-Vertrag lebt dieser Gedanke gewissermaßen weiter fort. Dann Artikel 10 sagt, die Vertragsstaaten sollen versuchen, alle Aktivitäten in der Antarktis zu unterbinden, die dem Vertrag widersprechen. Also in erster Linie natürlich entweder Gebietsansprüche, die über die bestehenden hinausgehen, oder militärische Tätigkeiten. Artikel 11, das finde ich wunderbar. Einerseits die friedliche Streitbeilegung, das ist eh klar, das finden wir auch in Artikel 2 Absatz 3 der UNO-Charta und in Artikel 33 der UNO-Charta, also da steht mehrfach, dass Streitigkeiten zwischen Staaten friedlich beigelegt werden müssen. Und
funktioniert
da steht
super.
Wie bitte?
Funktioniert super.
Das ist jetzt nicht Gegenstand unserer Weihnachtsfolge. Jedenfalls steht da auch in Artikel 11, dass notfalls Streitigkeiten unter den Antarktis-Vertragsparteien vor dem Internationalen Gerichtshof entschieden werden sollen, beziehungsweise dorthin gebracht werden sollen. Was ich eben wunderschön finde, weil das ist so eine sogenannte Streitbeilegungsklausel, weil der Internationale Gerichtshof, obwohl er das primäre beziehungsweise das Hauptrechtsprechungsorgan der UNO ist, das übrigens auch einzige Hauptorgan der UNO, das nicht in New York seinen Sitz hat, sondern eben in Den Haag, weswegen es immer mit dem Internationalen Strafgerichtshof verwechselt wird, der auch dort liegt, aber eben ein bisschen anders heißt und eine gänzlich andere Zuständigkeit hat. Aber was manche, vor allem die Studenten, sich nicht immer gleich merken oder nicht immer gleich verstehen, ist, nur weil man UNO-Mitglied ist, heißt das nicht, dass der Internationale Gerichtshof für einen auch automatisch zuständig ist, sondern man muss ihm die Zuständigkeit eigens übertragen. Eben zum Beispiel mit so einer Streitbeilegungsklausel wie dieser in Artikel 11 des Antarktis-Vertrags. Und damit kommen wir noch zu den letzten Artikeln, nämlich 12 bis 14. Da geht es um die Unterstützung, Interpretation und Ergänzung des Vertrags zwischen den jeweiligen Vertragsparteien. Also das sind dann eben noch diese letzten Fragen, die sich da in dem Zusammenhang stellen. Ja, finde ich doch schön.
Gibt es Judikatur des Internationalen Gerichtshofs zur Antarktis-Frage?
Ja, es gibt zumindest einen Fall zwischen dem Vereinigten Königreich und, of all places, Chile aus dem Jahr 1955. Aber der ist nicht zum Antarktis-Vertrag, aber es geht hier um die Antarktis. Also das Vereinigte Königreich hat vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Argentinien und Chile bezüglich der Souveränität über bestimmte Länder und Inseln in der Antarktis versucht ein Gerichtsverfahren oder hat ein Gerichtsverfahren eingeleitet.
Und was ist rausgekommen? Wahrscheinlich eh nichts und wann, dann hat sich niemand dran gehalten. Das ist doch die übliche Vorgehensweise beim Völkerrecht.
Also
schön, wie du mich immer ignorierst, Ralf.
Naja, ich kann dir ja nicht dir erlauben, dass du meine ohnehin bestehende, aufgrund meines 49. Geburtstags
Oh.
erschwerende Lebenskrise auch noch intensivierst, indem du meinen ganzen Lebensinhalt in Frage stellst, nämlich das Völkerrecht. Also, Argentinien hat am 1. August 1955 den Gerichtshof darüber informiert, dass es die Zuständigkeit des Internationalen Gerichtshofs für diesen Fall nicht akzeptiert bzw. zurückweist. Und dann hat der Internationale Gerichtshof festgehalten, dass weder Chile noch Argentinien seine Zuständigkeit akzeptiert hat. Und deswegen hat er am 16. März 1956 gesagt, dass der Fall von seiner Liste genommen werden muss. Also es ist in der Tat nichts herausgekommen, außer eben, dass er selber gesagt hat, naja, ich bin nicht zuständig. Ja.
Schade, also es ist der eine von beiden möglichen Fällen. Also nichts rauskommen oder sich nicht dran halten.
Ja, aber vielleicht hat er eine Rolle gespielt, dass dann die Staaten eben beim Antarktis-Vertrag zumindest so eine Streitbeilegungsfrage eingebaut haben, so eine Streitbeilegungsklausel eingebaut haben, weil das führt dann dazu, dass der Internationale Gerichtshof jetzt schon zuständig wäre. Also wenn jetzt es zu einer Klage kommt unter den Vertragsparteien, dann ist er zumindest grundsätzlich zuständig.
Was ja gerade bei Argentinien, Chile und Großbritannien nicht unmöglich ist, weil deren informelle Besitzansprüche sich in der Antarktis ja überschneiden, und zwar mehrfach.
Ja, und es gibt hier eben mehrere Länder auch noch, ja, bei diesem Vertrag.
Norwegen, Frankreich hat ein ganz ein dünnes Stück, glaube ich, und dann noch Australien und Neuseeland, glaube ich, die auch noch Besitzansprüche erheben. Aber beim Vertrag sind, glaube ich, noch mehr dabei als die nur wollen.
Ja, es gibt diese 12 Originalvertragsparteien und dann sind noch eine Reihe von weiteren Staaten da dem beigetreten. Genau, 45 Staaten sind seit 1959 diesem Vertrag auch noch beigetreten.
Österreich ist auch dabei.
Österreich hat nur einen anderen Status.
Wir sind Vertragsstaat ohne Stimmrecht.
Genau, es gibt konsultative Vertragsparteien, die eben quasi mitreden können, und dann gibt es noch die nicht konsultativen Vertragsparteien, und da ist Österreich am 25. August 1987 beigetreten. Da sind überhaupt lustige Länder dabei. Da ist auch Belarus dabei. Sehe ich da jetzt, weil ich mir die Liste gerade ansehe, gleich nach Österreich, Costa Rica, Kuba, Ungarn ist 1984 beigetreten, Monaco, Mongolei, Papua-Neuguinea,
Nicaragua.
San Marino, die Schweiz 1990. Es ist wunderschön, es ist wunderschön.
Ich muss schon sagen, ich finde es ein bisschen Arsch, dass zum Beispiel Tschechien ein Konsultativstaat ist und wir nicht. Was, wie haben die Tschechen das verdient? Rechtfertige dich, du Schmalzböhm.
Ziegelböhm, wenn. Außerdem ist meine Familie aus Mähren. Ist nicht ganz dasselbe.
Ah ja, erzähl das den Mähren. Leck Mähren noch am Meer, haha.
Aber die Slowakei ist auch nur nicht Konsultativvertragspartei. Finde ich auch sehr schön. Also, die Slowakei hat da denselben Status wie wir. Was ich auch sehr, ich kann mir da wirklich keinen Reim draus machen. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, das müssen wir für die Folge 2025 dann wirklich recherchieren, weil warum ist zum Beispiel Saudi-Arabien am 22. Mai 2024 beigetreten? Das dürfte der jüngste Vertragsstaat des Antarktis-Vertrags sein. Und da könnte man jetzt lange überlegen, was hat diese Entscheidung beeinflusst? Saudi-Arabien und die Antarktis, da kann ich mir gerade keinen Reim drauf machen, aber bevor ich das jetzt ad hoc google, lasse ich's.
Vielleicht haben Sie auch eine Forschungsstation, weil es gibt ja ziemlich viele Staaten, die dort wirklich forschen. Deutschland unter anderem auch. Es kann schon sein, dass diejenigen, die konsultativ sind, dort auch tatsächlich vertreten sind.
Das heißt, auch Tschechien hat dort eine Forschungsstation, meinst du?
Wäre durchaus möglich.
Auch die Ukraine ist übrigens dabei. Seit Oktober 1992 und natürlich auch Russland. Aber bei Russland gilt wiederum, das ist seit 1961 zwar nicht selbst dabei, aber als Fortsetzerstaat der Sowjetunion hat Russland natürlich dann auch gewissermaßen die Mitgliedschaft in Verträgen mit übernommen. Und
Na, bitte, ich habe die Antwort gefunden. Um Konsultativstaat zu werden, muss ein Staat erhebliche wissenschaftliche Forschungsarbeiten durchführen und eine wissenschaftliche Station in der Antarktis errichten oder eine wissenschaftliche Expedition entsenden. Also, es war eh ungefähr das Zitat von Wikipedia, um meiner Schande Ausdruck zu verleihen.
ich finde das Bashen von Wikipedia, das manchmal betrieben wird, in vielen Fällen ungerechtfertigt. Weil man sagt, oh, Wikipedia ist keine gute Quelle. Es ist eine, die doppelt und dreifach geprüft wird. Und ich muss schon sagen, bei vielen wissenschaftlichen Publikationen wird, glaube ich, nicht so genau drüber geschaut wie über so einige Wikipedia-Artikel. Also,
Das wird den Thomas Planinger jetzt freuen, falls er zuhört.
Gibt's den noch? Den kriege ich gar nicht mehr so mit auf
Twitter. Ja, den gibt's noch. Der ist jetzt in Vorarlberg wieder.
Ah, drum ist er aus meinem Radar. Ja, da muss ich jetzt schon kurz fragen, warum heißt's eigentlich nicht Hinterarlberg? Also für mich war das von Wien kommend hinterm Arlberg.
Jetzt überschreitest du Grenzen, anstatt darüber zu sprechen, Ralf.
Na, aber im Ernst, warum nicht? Es gibt ja auch Hinterstoder. Warum gibt's nicht Hinterarlberg?
Ja, weil Hinterstoder und Vorarlberg ja doch zwei verschiedene Dinge sind.
Also du hast ein Vorarlberg-zentristisches Weltbild, glaube ich.
Naja, es hat ja auch Vorderösterreich gegeben, das dann beim Wiener Kongress, glaube ich, spätestens verloren gegangen ist, wo Freiburg im Breisgau die Hauptstadt war. Und Vorarlberg war eben vor dem Arlberg gelegen, das heißt auch immer aus Perspektive der habsburgischen Stammlande in der Schweiz. Aber ja, das ist halt immer eine Frage, ist es Transdanubien oder Cisdanubien, je nachdem, ob man dort wohnt oder nicht.
Gehen wir kurz zurück zum Antarktis-Vertrag. Was ich auch toll finde, ist, dass Nordkorea Mitglied ist beim Antarktis-Vertrag. Weil immer wenn ich meine Studenten und Studentinnen frage, welche Länder denn nicht bei der UNO dabei sind, glauben einige, dass Nordkorea nicht dabei ist, weil es ja so ein sogenannter Paria-Staat lange war, aber jetzt einerseits aufgrund der Entsendung von Soldaten nach Russland ein bisschen wieder quasi hineingeholt wird in die Völkerrechtsgemeinschaft, zumindest vereinzelt, nämlich von Russland. Aber interessanterweise, abgesehen davon, dass Nordkorea auch ein Mitglied ist bei der UNO, also gleich ein Myth-Busting. Und interessanterweise, bei der UNO darf man nur Mitglied sein, wenn man friedliebend ist übrigens. Steht in Artikel 4 explizit drin, peace-loving. Ja.
Sachen gibt's und Russland sitzt im Sicherheitsrat.
Bei den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats steht aber nicht noch einmal drin, dass sie peace-loving sein müssen. Aber ganz allgemein, alle UNO-Mitglieder sind peace-loving, weil sonst wären sie ja nicht dabei.
Ja, und alle Parteien in Österreich sind antifaschistisch, so haben wir unsere Traditionen.
Ja, das steht ja, glaube ich, auch in unserer Unabhängigkeitserklärung vom 27. April 1945, oder? Ja,
es steht nicht drinnen, dass die Parteien das sein müssen, ja, aber
das ganze Land.
Ja, das ist die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, weil ansonsten kann man in Österreich keine Partei rechtskräftig gründen oder halt beim Innenministerium die Satzung hinterlegen, weil man nicht antifaschistisch ist, weil das eine verfassungsrechtliche Voraussetzung ist. Sollte sich herausstellen, dass die Partei ab initio faschistische Gedanken verbreitet hat, kann sie nicht aufgelöst werden, sondern es wird festgestellt, dass die Hinterlegung des Statuts an sich rechtswidrig war und dann hat die Partei quasi nie bestanden.
Ah.
Das zu dieser Form von Grenzüberschreitung.
Also der Verein der Unabhängigen war von Anfang an antifaschistisch.
Ja, genau. Auch wenn der erste Parteivorsitzende der FPÖ ein verurteilter Hochverräter war.
Jeder macht Fehler.
Ja, jeder macht Fehler.
Genau. Gut, zurück zum Antifaschismusvertrag, wollte ich jetzt schon sagen, zurück zum Antarktisvertrag. Was ich da auch noch sehr toll finde, sind eben genau diese Grenzen oder eben Nicht-Grenzen, also diese unterschiedlichen Gebietsansprüche. Was wir da haben, ist eine, wenn man das mal, jetzt haben wir das Problem, dass wir einen Podcast haben. Ich werde aber einen Link zu den Shownotes stellen und weißt was, ich nehme als Folgentitel, das werde ich dieses Bild, ich zeige es dir da jetzt in die Kamera, werde ich dieses tolle Bild nehmen, damit man gleich weiß, was einen erwartet. Ja, also der Antarktisvertrag selbst sagt eben, wie ich schon vorgelesen habe, keine Gebietsansprüche, aber man hat sie und jetzt kommt halt der älteste Völkerrechtler-Deitschok der Welt. Man hat diese Gebietsansprüche mit dem Antarktisvertrag eingefroren. Ja, ich finde das so schön.
Badumts.
Es ist wirklich ein Völkerrechtler-Deitschok, aber ich finde, es ist einer der nettesten, die es da draußen gibt. Ja. Genau. Also der Antarktis-Vertrag hat diese Ansprüche auf die Antarktis nicht geklärt, er hat sie eben eingefroren. Ja. Und wer sie erhebt, und das ist eben das Schöne, und ich war immer sehr schlecht in Geografie in der Schule, muss ich dazu sagen, weil ich Länder wie Argentinien oder Australien oder Chile oder Frankreich mit vielem assoziiere, aber sicher nicht mit der Antarktis.
Ja, die einen liegen in der Nähe, die anderen sind frühere Großmächte. Und Norwegen ist halt selber ein kaltes Land und hat halt Expeditionen hinuntergeschickt, um die Bouvet-Insel nicht zu vergessen, die ja außerhalb dieses Breitengrades liegt, in dem die Inseln noch zur Antarktis gehören und deshalb auch anerkanntes norwegisches Hoheitsgebiet ist, wenn auch nicht besiedelt.
Und sogar Brasilien hat ein Gebiet als Interessenzone angemeldet. Interessenzone finde ich wunderschön. Ja, wir haben Interesse. Es ist für uns geopolitisch oder eben geostrategisch wichtig. Sind nicht wunderschön. So, eben, und dann hat man die unterschiedlichen Ansprüche, finde ich auch sehr interessant, weil zum Beispiel eben bei Großbritannien, ja, und die haben halt, das ist halt der Vorteil als Seemacht, man war irgendwann immer irgendwo und konnte eben dann zum Beispiel so einen vorläufigen Besitzanspruch anmelden, weil das ist auch so ein bisschen ein Mythos. Viele glauben, dass die Flagge schon ausreicht, aber die Flagge gibt dir nur einen vorläufigen Besitzanspruch. Du musst diesen Besitzanspruch aber noch vervollständigen, indem du eben, je nachdem, was für eine Art von Insel das ist, dort eine Verwaltung aufbauen musstest oder zumindest irgendwie weitere Spuren hinterlässt. Man hat dann diese alten Debatten aus dem 19. Jahrhundert, die hat man übrigens mit römisch-rechtlichen Konzeptionen geführt, dass man gesagt hat, das ist eine Occupatio von Terra Nullius, also von herrschaftslosem Gebiet, aber der erste Besitzanspruch ist übrigens nicht nur die Flagge, sondern schon das Entdecken. Aber entdecken kann man ja nur etwas, was zum Beispiel nicht jemand anders schon bewohnt, weil der hat das logischerweise sowieso entdeckt oder es war nie zu entdecken, weil dort immer schon wer war oder fast immer, gefühlt immer schon wer war. Aber die erste Stufe, wenn man einen Besitzanspruch hat, in dieser Zeit, als die Welt noch nicht zur Gänze entdeckt war, war wirklich dieses als erster mit dem Fernrohr etwas sehen. Das war Besitzanspruch 1. Dann als zweiter Schritt Spuren hinterlassen, diese Flagge. Und als dritten Schritt musste man dann eben den vervollständigen, indem man dort Spuren hinterlässt, also eben zum Beispiel wirklich eine permanente Forschungsstation hat oder eine Militärbasis oder irgendwie eine Präsenz dort aufbaut. Das war so ein dreistufiges Verfahren. Und manche haben dann aber gesagt, naja, wenn es eine ganz, ganz kleine Insel ist, dann reicht die Flagge auch. In so absoluten Sonderfällen, wenn diese Insel so ein paar Quadratmeter sind, dann hätte man gesagt, na gut, da reicht dann die Flagge auch.
Muss man halt auch einmal im Jahr vorbeischauen oder so.
Genau. Und was dann auch, ich glaube, das war, ich weiß jetzt nicht mehr wo, aber was auch ein Mittel war, dass man zum Beispiel eine Tageszeitung hat auf manchen Inseln und sagt so, das ist jetzt unsere Tageszeitung, die zeigt, dass wir hier physisch als Verwaltungsmacht präsent sind und damit eben auch einen eigenen Titel haben, einen Besitzanspruch haben.
Wann das der Fötz hört, endlich einmal ein neues Geschäftsmodell.
Ja, man ist da jetzt mittlerweile 200 Jahre in vielen Fällen zu spät, weil es gibt ja so gut wie kein Terra Nullius heute mehr.
Aber die Donauinsel-Zeitung, das war doch was.
Aber die Donauinsel ist ja österreichisches Staatsgebiet.
Ja, aber es ist schon irgendwo ein Terra Nullius, nicht?
Ja, es gibt dort Eingeborene zumindest, die sogenannten Donauinsulaner. Stimmt. Insel ist Insel. Ja, Argentinien hat überhaupt erst 1943 seine Besitzansprüche angemeldet und die streiten sich eben mit den Briten und den Chilenen rund um die Gebietsansprüche. Weil die sagen, was machen die? Die sagen, dass das so eine Fortsetzung von Südamerika darstellt. Ja. Aber eben, das ist wieder so, ich mit meinem Geografiekenntnis denke mir so, Süden, Antarktis ist doch kalt und Süden ist bei mir in meinem dummen Kopf doch automatisch irgendwas Warmes. Ja. So, Chile, ja, die streiten sich eben umgekehrt wiederum mit den Argentinern und den Briten. Die sagen, dass sie der nächstgelegene Anliegerstaat sind und die wollen wissenschaftlich nachweisen, dass, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Grahamland oder Grahamland die Fortsetzung der Anden ist. Also das ist dann immer dieses unten drunter, gibt es da irgendeine geologische Kontinuität? Das versucht man ja auch, weil wir sehen ja oft nicht alles. Das ist so wie beim Festlandsockel. Da sagt man auch, da ist zwar nur Wasser drüber, aber weil es der Festlandsockel ist, der unter dem Wasser weiter verläuft, ist das auch Teil des Staatsgebiets und damit gehören die dortigen Ressourcen inklusive Kriechtieren dem jeweiligen Staat, zu dem der Festlandsockel auch gehört. Auch wenn es nicht immer Staatsgebiet ist, weil das ist begrenzt in der Hohen See oder eben nicht der Hohen See, in den Weltmeeren mit 12 Seemeilen von der Basislinie ausgerechnet.
Das ist wie beim Bodensee, da sind es aber 20 Meter Wassertiefe.
Weiter kommen wir rund um Diskussionen um das Recht der Weltmeere in Österreich nicht als den Bodensee. Ja, jetzt auch noch wunderschön Norwegen. Die stützen ihre Ansprüche auf den Besitz von der Peter der Erste Insel. Und die sagen wirklich, und da sind wir jetzt in der ganz klassischen Phase des Völkerrechts, die waren als Erste dort und haben eine Flagge gehisst. Und sie haben sie auch vermessen und kartiert. Und deswegen haben sie da eben auch entsprechende Ansprüche. Und dann gibt es auch noch
auch das Königin Maudland, das nach ihrer Königin benannt ist.
Genau.
Ehefrau von Håkon dem Siebten.
Das wurde nämlich zwischen 27 und 37 von norwegischen Expeditionen und Walfängern erkundet. Ja, ich lese da eh nur Wikipedia vor, aber ich finde es halt, ich würde mir das niemals so merken. Und im Prinzip ist es eine kommentierte Wikipedia-Vorlesefolge.
Ja, ja, schön, schön. Danke an die letzten drei Zuhörer, die uns jetzt verlassen haben.
Jetzt sind wir noch bei Frankreich, das müssen wir jetzt schon komplett machen. Die sagen wiederum, sie haben eben entdeckt und Besitz ergriffen 1840 und die haben da wiederum die Gebiete 1924 dem Gouverneur von Madagaskar unterstellt und ihr Gebiet, das sie beanspruchen, heißt Terre Adélie.
Ja, schön, aber ich glaube, in Madagaskar haben die Franzosen auch schon länger keinen Gouverneur mehr.
Ja,
wahrscheinlich Réunion.
Es war auch damals 1924, also vor genau 100 Jahren. Ja, die Australier, die erheben Besitzansprüche wegen der australischen Expeditionen dorthin. Das ist übrigens auch der Grund, warum Österreich dann später, als man Franz Josef Land nicht verloren hat, weil man hat es ja nie gehabt, aber Österreich hat dann später gesagt, naja, Moment einmal, wie sich dann eben die Sowjets das unter den Nagel gerissen haben, ich glaube irgendwann in den 1920ern, hat dann Österreich gesagt, Moment, eigentlich haben wir einen besseren Besitzanspruch, weil wir haben ja dorthin eine Expedition geleitet oder hingebracht, nämlich genau die, die dann auch für die Namensgebung verantwortlich war. Also das ist auch so eine Möglichkeit, Besitzansprüche anzumelden, indem man sagt, naja, wir waren ja als Erste dort und haben dort erkundet. Aber man braucht ja auch, ich habe vorhin zwar genannt die Occupatio, man braucht auch den Besitzwillen. Also nicht nur, dass man es physisch in irgendeiner Form entdeckt oder eben seine Spuren hinterlässt, sondern man braucht auch diesen Animus Occupandi, also den Willen, etwas zu besitzen oder zu okkupieren.
Also so eine österreichische Kolonie auf Franz Josefs Land hätte durchaus ja Charme. Und ich glaube, jeder von uns kennt ein paar Leute, die man dorthin schicken könnte.
Wunderschön. Ja, ich hätte so einige Kandidaten, aber ich nenne jetzt keine Namen. Jeder möge sie sich vorstellen. Wir könnten so ein paar, ja nicht nur straffällig, sondern Leute, die eigentlich de facto straffällig sind, aber die Jure nicht verurteilt wurden. Da gibt es so einige, wo ich mir das als Strafe ganz gut vorstellen könnte, aber ich nenne keine Namen. Man möge sie sich selber vorstellen. Als letztes noch Neuseeland, das entspricht dem australischen Anspruch. Auch da geht es wiederum, dass Häfen von Neuseeland zum Beispiel Ausgangspunkte von Expeditionen waren von den Australiern und den Briten. Und dabei muss man ja dann auch immer mitbedenken, Neuseeland ist ja auch gar nicht so lange, vielleicht ist es bis heute kein, jetzt verscherze ich es mir mit der australischen Botschaft, aber vielleicht ist es ja bis heute kein 100% souveräner Staat.
Doch, seit den 80er Jahren sind die das. Also sowohl die Kanadier als auch die Australier als auch die Neuseeländer haben damals, ich glaube das Statut von Westminster war das, ihren letzten Rückhalt im britischen Konstitutionalismus aufgegeben. Das heißt, bis dorthin hat das britische Parlament einige Verfassungsakte absegnen müssen und das haben sie dann aufgehört und jetzt haben sie wirklich nur noch diese Personalunion des Monarchen, aber ansonsten
ja, eben.
Keine Verbindung mehr. Ja, aber das du bist immer derjenige, der mir erklärt, dass Österreich-Ungarn kein Staat war, sondern das waren zwei Staaten und da war die Personalunion schon noch etwas enger, als es jetzt bei Neuseeland, Australien und Kanada ist und jetzt kommst du mal und sagst, das sind aber keine richtigen Staaten, nur weil du heute lustig bist.
Na, aber für einen richtigen Staaten braucht es ein eigenes Staatsoberhaupt.
Ja, aber dieses eigene Staatsoberhaupt kann ja auch wer anderer sein. Also das ist ja ein eigenes Staatsoberhaupt. Das ist nur eine und dieselbe natürliche Person, die mehrere Kronen auf ihren Häuptern trägt. Und so kannst du natürlich auch sagen, dass Andorra kein echter Staat ist, weil die haben auch kein eigenes Staatsoberhaupt.
Naja, die haben zwei.
Ja, gut, und dann kann man sagen, der Bischof von Sao Urgel ist ja sonst nirgendwo Staatsoberhaupt, sondern nur dort. Und dass er spanischer Bischof ist, ist eigentlich wurscht. Geschenkt, das ist halt ein... Also, um ein Staat zu sein, braucht man eine Person als Staatsoberhaupt, die im eigenen Land lebt, ist einfach eine Theorie, die man angesichts der Commonwealth Realms nicht wirklich aufrechterhalten kann. Die Schweiz hat übrigens überhaupt kein Staatsoberhaupt. Was ist mit denen?
Naja, oh ja, die haben ein alternierendes halt.
Das ist kein Staatsoberhaupt. Der Bundespräsident ist Primus inter pares und führt den Vorsitz im Bundesrat. Wenn du am Schweizer sagst, der Bundespräsident ist Staatsoberhaupt, dann geht's rüpf.
Naja, vielleicht ist die Schweiz doch kein souveräner Staat.
Das hat Gaddafi auch schon gesagt.
Ah, na, da bin ich ja in bester
Verfassung.
In bester Verfassung. So, jetzt muss ich aber schon noch ein paar andere nennen. Also Deutschland hat keinen Anspruch auf Gebiete erhoben, aber dann 1938, 1939 haben die das und deswegen haben sie es auch so genannt, Neuschwabenland, also Neuschwaboland entdeckt und haben das dann natürlich auch gleich mit, klassisch, Flagge.
Hakenkreuzen markiert.
Ja, mit, ja, Flagge. Ich wollte nur Flagge sagen. Wir können uns vorstellen, wie die Flagge 1938, 1939 ausgesehen hat. Ja. Südafrika hat auch versucht, Gebietsansprüche zu erheben. Das hat aber mit dem Ende der Apartheid dann auch sein Ende gefunden. Die USA, die haben ihre Ansprüche irgendwie versucht anzumelden, aber nicht wirklich durch den Kongress. Das sind auch die Zeiten, wo eben die USA da stärker parlamentarisch waren als heute. Also da hat die Unitary Executive Theory, die jetzt mit Trump wieder beliebt wird, noch nicht so eine Rolle gespielt. Der Kongress hat das nicht entsprechend bestätigt und deswegen haben sie, die haben nämlich gesagt, dass die Antarktis niemandem gehört. Also die sind deswegen involviert, weil sie sagen, streiten wir uns nicht, sie gehört einfach niemandem. Sie ist niemands Land, sie ist Terra Nullius. Finde ich auch interessant. Und als letztes noch die Sowjetunion, die verlangt, dass sie zumindest, auch wenn sie keine eigenen Ansprüche stellt, dass sie trotzdem bei den Verhandlungen mitmachen darf. Seit 1950 ist das ihre, also war das ihre Auffassung und jetzt
auch ein
ist halt
typisch sowjetischer Move, oder?
Ja, genau, sozusagen. Wir, auch wenn wir nichts wollen. Und das ist nämlich auch interessant, weil ich habe letztens gesehen, so alte Diskussionen in den USA aus dem Jahr 1940, glaube ich, ja, aus dem Jahr 1940, also vor Pearl Harbor, da ist es darum gegangen, ob man beim Zweiten Weltkrieg sich einmischt oder nicht. Und da gab es da so interessante Grafiken rund um Einflusssphären. Und in diesen Einflusssphären ging es eben um eine nationalsozialistische Einflusssphäre, die man akzeptiert. Das ist ja erst aus heutiger Sicht so klar, dass die USA sich eingemischt haben. Aber damals haben die eine intensive Diskussion gehabt und einige haben gesagt, wir bleiben doch neutral. Und da war eben dann wirklich die Diskussion zu sagen, na, sollen sich die in Europa das irgendwie aufteilen, auch ihre Kolonien. Und in dieser Landkarte war dann eben auch noch vorgesehen die US-amerikanische Einflusssphäre und die sowjetische war keine einzelne eigene Einflusssphäre, sondern die Sowjetunion war in dieser Vorstellung einfach ein neutraler Block, der nicht in Einflusssphären denkt, sondern die hat man gesagt, na, die sind neutral. Die sind weder bei dem einen noch bei dem anderen dabei, weil die haben ja ein eigenes Völkerrecht. Weil dieses sowjetische Völkerrecht quasi,
das, eine eigene sieht man, Sicht auf die Welt. Wie naiv die Amerikaner waren, aber es ist ja schön.
Gibt es noch irgendwas zur Antarktis, das wir unbedingt erwähnen sollten?
Nein, aber du hast mir aufgetragen, mir eine schöne Grenze zu suchen, die ich noch vorstellen soll. Und du hast gesagt, du suchst auch eine.
Ich habe eine, ja, ich habe eine.
Ja, bitte, dann mach du den Anfang.
Da musst du mir jetzt kurz blättern hören. Ich habe nämlich, und das werde ich auch in die Shownotes packen, ich habe eben diese drei Grenzbücher meines Vertrauens, nämlich den Atlas of Unusual Borders von Zoran Nikolic. Ich habe A History of the World in 47 Borders von John Elledge. Und dann habe ich eben vom Fabian Sommerwiller 55 kuriose Grenzen und 5 bescheuerte Nachbarn. Und meine Grenze habe ich mir eben herausgesucht in dem Buch A History of the World in 47 Borders. Es ist aber nicht wirklich eine Grenze, es ist aber eine grenzrelevante Frage. Es ist eine wunderschöne grenzrelevante Frage, die trotzdem mit Grenzen zusammenhängt, aus aktuellem Anlass, nämlich Syrien und Türkei. Kennst du diese Sache mit diesem Grab?
Ah ja, das exterritoriale Grab, das man dann in die Türkei entführt hat.
Was? In die Türkei seit wann? Ah, das war jetzt gerade, oder wie?
Na, da war das, ich glaube, 2015 bei diesem Bürgerkrieg hat man die Gebeine aus diesem Grab entfernt und hat die irgendwie in die Türkei gebracht, aber hat dann, glaube ich, ein Stück Land, auch, also ich zitiere da wirklich aus reiner anekdotischer Erinnerung, ein Stück Land annektiert, das so groß ist wie das Grab, glaube ich, das sie ursprünglich hatten. Aber erzähl.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich das alles nicht grafisch darstellen könnte. Wir brauchen einen YouTube-Channel. Obwohl, das ist blöd, weil da sieht dann jeder, dass keiner zuschaut.
Dann haben wir irgendeinen peinlichen YouTube-Channel, wo du Sachen in die Kamera hältst, wie so ein 50-Jähriger. Dabei wirst du erst 40.
Ja, genau. Das Grab vom Süleyman Shah in Syrien bzw. der Türkei. Und das ist eine wunderschöne Grafik, weil dieses Grab hatte unterschiedliche Orte. Es war zuerst sehr tief drinnen in Syrien bis 1973. Dann 1973 ist es schon in Richtung Türkei gewandert, dann 2015 direkt an die Grenze. Aber es ist immer noch auf formell gesehen syrischem Gebiet, obwohl eben dieses Grab selbst gewissermaßen mitwandert. Ja, also das Grab von Süleyman Shah. Und das ist eine türkische Enklave in Syrien. Und dieser Süleyman Schah war eine wichtige Figur in der türkischen Geschichte natürlich. Warum? Weil er der Großvater ist von Osman dem Ersten, dem Gründer des Osmanischen Imperiums. Und jetzt gibt es da unterschiedliche Fassungen oder Versionen, wie er gestorben ist. Aber eine davon ist, dass er eben im Euphrat ertrunken ist. Und gleichzeitig kann es aber auch sein, dass er nicht, also es gab einen ertrunkenen Süleyman Schah, aber dass dieser Ertrunkene nicht der Großvater von Osman dem Ersten war. Ja, das ist halt so ein bisschen der Legenden dabei.
Ja, und soweit ich weiß, ist das Grab jetzt noch weiter nördlich gewandert, aber du kannst es ja auch in die Shownotes packen, vielleicht findest du noch was dazu.
Das mache ich dann gleich, weil dieses Grab war, glaube ich, dann eben jetzt bei dem Sturz von Assad natürlich dann auch gleich ein Thema für die Türkei, ja. Weil das ist ja quasi eine bewegende Enklave, die genauso groß ist wie dieses Grab, wo man dann sagen könnte, wenn man jetzt bei dem Grab ist und eine Straftat begeht, kommt eigentlich streng gesehen ein türkisches Recht zur Anwendung, obwohl man in Syrien ist.
Das Wandergrab. Bei uns wäre die Frage, wer in der Landeshauptleutekonferenz wäre dafür zuständig?
Ja, aber wir sind ja nicht die Türkei und Syrien. So, was man auf jeden Fall weiß, ist, dass das Grab von Süleyman Schah auf einem abgesicherten, abgeriegelten Hügel war. Beim Euphrat, circa 100 Kilometer im Süden von der heutigen türkisch-syrischen Grenze. Und diese Grenze, die ist jetzt auch aktuell sehr, sehr wichtig, die wurde mit einem Friedensvertrag aus dem Jahr 1921 ja festgelegt. Und da steht extra drin, dass das Land, auf dem das Grab von Süleyman Schah gestanden ist, gleichzeitig türkisch bleiben soll, mit sogar einem kleinen Turkish Guard of Honor. Und 1973 hat sich das geändert, weil eben in Syrien der Assad-See, Lake Assad, ja, weil 1970 Assad-Papa, seit 1970 an der Macht, hat man einen künstlichen See angelegt und da war jetzt eben die Sorge davor, also dass das Grab überflutet werden könnte und deswegen haben sich die Türkei und Syrien darauf geeinigt, die Enklave 70 Kilometer flussaufwärts zu verlegen. Und damit ist sie nur noch 35 Kilometer von der türkisch-syrischen Grenze gelegen. Man kann sich da jetzt auch fragen, warum hat man sie nicht gleich in die Türkei verlegt? Aber anscheinend war das irgendwie wichtig und man sagt, das Grab bleibt innerhalb Syriens.
Am 22. Februar 2015 hat die Türkei aufgrund des Drucks des IS ihre Soldaten beauftragt, das Grab in die Nähe des Ortes Eşmet zu bringen, der näher an der türkischen Grenze liegt. Also da ist es wieder gewandert.
Genau.
Das jetzt auch noch zu klären.
Also bis 2015 war es dann auf einer kleinen Halbinsel neben dem Euphrat. Und dann 2015 aufgrund der Sorge, dass der Islamische Staat dort eben diese Pseudo-Insel in Syrien angreifen könnte. Man hat es dann auch verstärkt. Also man muss sich vorstellen, in all diesen, und ich meine, den IS haben ja jetzt auch schon viele wieder verdrängt, wie brutal der eigentlich war. Aber in all diesem Wahn, die Türkei hat ja damals, und das hat man ihr vorgeworfen, wirft man ihr heute auch vor, ihr Hauptaugenmerk nicht auf den IS gelegt, sondern auf die syrischen Kurden. Jetzt ja auch wieder dasselbe Spiel. Ihr größter Feind ist nicht der radikal-islamistische, genozidale islamische Staat, pseudo-islamische Staat, sondern die syrischen Kurden. Und damals auch hat man dann einfach den Schutz von diesem Grab verstärkt, aber ist nicht auf die Idee gekommen zu sagen, okay, dann verlegt man es gleich ins Innere der Türkei oder es wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee, gegen den islamischen Staat, sogenannten islamischen Staat in erster Linie zu kämpfen und vielleicht nicht gegen die syrischen Kurden. Aber gut, ich nehme an, dass die Türken nicht unbedingt auf meine militärischen und geopolitischen Ratschläge hören.
Ja. Apropos renitente Bergvölker, es gibt so diese Tradition der religiös motivierten Exklaven auch in Europa. Es gibt nämlich zwei Klöster im Kanton Appenzell-Ausserrhoden, die zum Kanton Appenzell-Innerrhoden gehören als Exklaven. Und zwar auch deshalb, weil Innerrhoden katholisch ist und Ausserrhoden protestantisch. Und als sich die geteilt haben, eben aus Glaubensgründen, hat Innerrhoden die Klöster behalten dürfen und die sind dann quasi bis zur Klostermauer auch Exklaven.
Und wessen Gebiet?
Innerrhodener.
Und Innerrhoden gehört zu wem?
Innerrhoden ist ein eigener Kanton und Ausserrhoden ist auch ein Kanton.
Ah, ja, 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 das ist in der Schweiz auch immer sehr spannend.
Die zwei Appenzells.
Weil die Schweiz mit den Kantonen teilweise ja wie ein Staat oder wie Staaten innerhalb von einem Staat sind und man nimmt das ja auch Übrigens, dass man ja auch oft, wenn man zum Beispiel in völkerrechtlichen Diskussionen über Sezession spricht, sagt man ja auch manchmal, man hat ja auch innerhalb von Staaten Sezessionen. Also wenn sich von einem Kanton dann auch noch was abspaltet.
Ja, Jura zum Beispiel. Also
genau.
Die Jura-Frage, das ist nicht immer sehr friedlich abgegangen. Wenn man was nachlesen will, was Lustiges, dann sollte man sich das anschauen.
Und als letztes noch zurück zum Grab von Süleyman Şah. Die Syrer haben damals 2015 protestiert. Die haben nämlich gesagt, ihr dürft das Grab nur verlegen, wenn ihr euch mit uns darüber verständigt. Ihr dürft das nicht unilateral machen.
Damit hätten sie wohl auch recht. Aber ich glaube, die Syrer haben mittlerweile andere Probleme.
Ja, darauf kommen wir vielleicht auch noch zu sprechen. Aber jetzt möchte ich dich zuerst fragen, was du dir denn für eine Grenze ausgesucht hast. Also bei mir war es jetzt nicht wirklich eine Grenze, sondern ein Grab, das aber einen Grenzbezug hat.
Es gibt eine Insel zwischen Argentinien und Uruguay. Und das Spannende ist, dass Argentinien und Uruguay, obwohl sie ja eigentlich sehr nah beieinander liegen, keine Landgrenze haben, weil da der Rio de la Plata durchfließt. Und die einzige doch Landgrenze, die sie haben, liegt auf dieser Insel, die ursprünglich aus zwei Inseln bestanden hat, von der die eine argentinisch und die andere uruguayanisch war und die dann zusammengewachsen sind durch Strömungen des Flusses und seitdem haben sie gemeinsam eine Landgrenze. Die zusätzliche spannende Thematik an dieser Insel, die Martin Garcia heißt, ist, dass sie die Insel komplett in uruguayanischem Gewässer liegt. Das heißt, es ist eigentlich nicht nur die einzige gemeinsame Landgrenze, sondern gleichzeitig auch noch eine argentinische Exklave in Uruguay. Story Ende.
Ist eine schöne Story. Hast du gewusst, dass es auch Enklaven gibt? Also, dass manchmal innerhalb von einer Enklave dann noch eine Exklave ist?
Es gibt doppelte und es gibt sogar dreifache, ja. Zum Beispiel in Baarle-Hertog zwischen Niederlande und Belgien, das ist sehr berühmt. Auch früher ganz stark Exklaven geprägt, Indien und Bangladesch. Wobei es gibt immer noch viele Exklaven und Enklaven dort, aber die haben vor ein paar Jahren einen Vertrag gemacht und haben sehr viel Gebietsabtausch dort gemacht. Da haben sie einige von diesen territorialen Besonderheiten aufgelöst. Aber ja, dort im Grenzbereich Belgien-Niederlande, da herrscht doch absolutes Chaos.
Ich finde das wunderschön. Da hast du dann quasi auf deinem Gebiet eine Exklave und in dieser Exklave hast du dann aber deine eigene Exklave. Und theoretisch könntest du dann in deiner eigenen Exklave, die in der Exklave von wem anderen ist, noch eine Enklave von dem Staat haben, dessen Exklave in deiner Exklave liegt.
Ja.
Wunderschön. Wunderschön. Und jetzt brauchen wir dann nur noch einen strafrechtlich relevanten Fall, also einen Mord vielleicht, und sich dann fragen, wer jetzt zuständig ist. Aber es ist eigentlich immer leicht, weil es ist immer der Staat, zu dem die jeweilige Exklave vierter, fünfter oder wie viel der Ordnung auch immer gehört.
In Vorarlberg hat man das verhindert unter den Gemeinden. Also es gibt ja durchaus österreichische Gemeinden mit Exklaven und Enklaven, aber das Vorarlberger Gemeindegesetz schreibt vor, dass die Gemeinde ein geschlossenes Gebiet haben muss. Und das ist in einem Fall ein Problem. Es gibt nämlich einen kleineren Weiler, der, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu Frasterns gehört, aber in Nenzing liegt. Und wo man dann einfach die Straße zum Gemeindegebiet von Frasterns erklärt hat, damit dieser kleine Zipfel dann eben angeschlossen ist an den Rest der Gemeinde. Das sieht man auch österreichweit, wenn man Karten der politischen Bezirke anschaut, weil dort nämlich auch die Bezirksgrenze verläuft und dann sieht man da diesen kleinen Stummel, der da raushängt und nur an der Straße am Bezirk Feldkirch dranhängt und ansonsten vom Bezirk Blutens umgeben ist. Also eine Fast-Exklave.
Ich möchte noch ganz kurz was zu diesem Grab sagen. Ist nämlich die einzige türkische Exklave, die eben in diesem Ankara-Vertrag von 1921 festgelegt wurde und dann im Vertrag von Lausanne, eben dieser große, wichtige Vertrag. Hast du auch gewusst, das hast du sicher gewusst, dass ja Hitler Atatürk bewundert hat, weil er gesagt hat, er war der eine Staatschef, dieser eine Führer, der sich geweigert hat oder gewehrt hat und erfolgreich gewehrt hat gegen die Pariser Vorortverträge und diese Knüppelverträge. Darum hat er den Atatürk bewundert und auch gewissermaßen als Vorbild gesehen, weil der eben nicht wie die schwachen deutschen Verhandler sich das alles hat gefallen lassen, weil ursprünglich wäre es ja der Vertrag von Sèvres gewesen, der ist dann aber nie in Kraft getreten für die Türkei als Nachfolger des zerfallenden Osmanischen Reichs. Und dann ist es eben der Vertrag von Lausanne von 1923 geworden, in dem dann auch der Vertrag von Ankara für die Grenze zwischen Syrien und der Türkei noch einmal bestätigt wurde und eben auch dieses Grab von Süleyman Şah.
Man muss halt auch dazu sagen, dass die Türken dafür einen Krieg gegen die Griechen führen haben müssen. Also ganz gratis haben sie es nicht gekriegt.
Ja eben. Und da ist eben die Bewunderung von Hitler hergekommen, dass sie auch bis zuletzt, auch nach dem Ersten Weltkrieg, noch immer so wehrhaft waren und nicht so friedensbeseelt.
Die wahrscheinlich nicht sehr realitätsverhaftete Vorstellung Hitlers und weiter Kreise seiner Entourage, dass man im Jahr 1920 im Deutschen Reich dazu fähig gewesen wäre, einen neuen Krieg gegen Frankreich und Großbritannien zu gewinnen.
Und eins noch zu dem Grab, was auch noch interessant ist, ist, dass da in einer Vereinbarung zwischen der Türkei und Syrien aus dem Jahr 1956 noch drinnen steht, dass die Soldaten am 17. Tag jeden Monats eine Wachablöse haben und am 20. Tag versorgt werden. Weil bei einer Exklave sich ja die Frage stellt, da müssen ja dann türkische Soldaten durch syrisches Gebiet oder eben auch ihre Versorgung muss sichergestellt werden und dafür muss man eben durch syrisches Gebiet. Und da hat man eben festgelegt, den 17. jeden Monats und den 20. jeden Monats. Und ich habe da auch ein Foto und ja, man sieht es da sehr schön, da stehen zwei türkische Soldaten außerhalb vor dem Grab in Karakozak, also im Dorf Karakozak und da. Und das Süleyman Şah Türbesi, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe.
Ja. Gesundheit.
Das werde ich auch noch in die Shownotes stellen. Und jetzt ist eben die Frage, die eben da gestellt wird. Ich habe da einen Artikel von Türkiye Today, ob mit der Befreiung von Syrien vielleicht der Weg geebnet wird, dass dieses Grab an seinen ursprünglichen Ort zurückkehren kann. Also nicht den ursprünglichen, aber zumindest seinen ursprünglicheren Ort, also den nach 1973. Weil ich nehme an, die Überflutungsgefahr, ich weiß nicht, die besteht vielleicht nach wie vor, weiß ich jetzt auch nicht so genau.
Naja, dass, nachdem es ein Stausee ist, wird man wahrscheinlich eher nicht mehr dorthin kommen, wo es einmal war.
Ja, gut. Gibt's noch etwas? Ich meine, es gibt noch ganz viel, weil ich mir jetzt auch dachte, gerade mit Syrien könnte man diese ganzen Grenzfragen stellen. Auch Israel hat sich da jetzt quasi auf dem Golan Gebiete gesichert aus strategischen Gründen, aber es ist ja eine Weihnachtsfolge und vielleicht sollten wir die Büchse der israelisch-palästinensisch-libanesischen syrischen Box nicht weiter aufmachen und wir sind ohnehin schon bei unserer Stunde angekommen. Mir fällt nur immer auf, am Ende der Folge, dass ich davor dachte, das muss ich sagen und jenes muss ich erwähnen. Oh ja, eins noch, das habe ich dir extra geschickt. Und ich komme am Ende ja immer drauf, dass es irgendwas gibt, was ich übersehen habe oder was ich noch unbedingt erwähnen wollte. Und das ist eben jetzt noch zum Abschluss, dass Jamaika sich emanzipieren will von König Charles. Da sind wir wieder bei dem Thema Neuseeland, Kanada und so weiter, Staatsoberhaupt. Und eben, es gibt da Tendenzen in Jamaika. Da habe ich dich ja extra getaggt. Ist auch schön, oder?
Tendenzen gibt es schon länger und ja, es wird schon so sein. Also, wenn sie nicht mehr wollen.
Eben, was da immer so toll ist, ist ja, dass da im Prinzip sowas ja einfach nur historisch gewachsen ist. Also das würde man ja heute nicht neu beschließen.
Alles ist historisch gewachsen, Ralf.
Vor allem wie so einige Grenzen.
So ziemlich alle. Auch die, die ahistorisch sind, sind mittlerweile historisch. Wie die liebe Irene Etzersdorfer gesagt hat, eine Tradition beginnt dann, wenn man sich auf sie beruft.
Das ist so eine Büchse, die ich so gern aufmachen würde, aber dann kommen wir überhaupt nicht an ein Ende. Ah ja, und Bethlehem, das wollte ich mich auch noch ansprechen, auf welchem Staat eigentlich Bethlehem liegt, nämlich auf dem Palästinenserstaat. Jetzt könnten wir darüber sprechen, ob Palästina ein eigener Staat ist. Und dann könnten wir die drei Elemente runterdeklinieren und gleichzeitig aber den Weihnachtsfrieden riskieren.
Du hast ja irgendwie was auf Twitter von einer Weihnachtsvorlesung gepostet und mit der Frage, welche Staatsbürgerschaft hatte Jesus?
Ja, genau, weil das finde ich nämlich gar nicht so unspannend. Er müsste ja aufgrund des Jus Sanguinis, zum Beispiel nach österreichischem Recht, sowohl die Staatsangehörigkeit seines Vaters haben und seiner Mutter. Das heißt, die von Maria, aber welche Staatsangehörigkeit hat Gott? Weil er ist ja quasi, aber gleichzeitig ist er ja selbst auch Gott.
Über dieses Thema hat man schon Kriege geführt, Ralf. Aber ich, wenn es damals so etwas wie eine Staatsbürgerschaft gegeben hätte, wäre es wahrscheinlich schwierig gewesen. Aber er wäre vermutlich, hat es dort diese Tetrarchien noch gegeben, bei dem Tetrarchen von Galiläa unterstanden. Herodes war auf jeden Fall nur noch in Judäa, also als Galiläer war wahrscheinlich eher nicht sein Untertan. Es war alles römisches Protektorat, aber römischer Bürger ist man nicht so schnell geworden. Das war ja unter anderem Paulus nur. Später dann, ja, ich nehme ja mal an, irgendein galiläischer Untertan, sowas in die Richtung. Und Bethlehem liegt natürlich in Judäa, aber wenn wir jetzt historisch rechnen, würde ich nicht davon ausgehen, dass er in Bethlehem geboren wurde.
Ich war mal in Bethlehem und das Interessante war, dass dort es alles sehr unfancy ist. Also da gibt es eine Kirche, da sagt man, das ist quasi so eine Kirche, die Jesus gewidmet ist oder eben die, so eine Art Geburtskirche, aber sie ist eher underwhelming. Also für das, das und das immer wieder bei Traditionen sich darauf berufen, für das, dass Bethlehem diesen Namen hat, ist dort relativ wenig Pomp. Also nichts im Vergleich zu Rom beispielsweise. Und als letztes noch, das ist aber jetzt wirklich kein Völkerrecht mehr, aber ich habe es mir trotzdem durchgedacht mit den Zivilrechtlern meines Vertrauens, was ja auch möglich wäre, ist, dass der Josef den Jesus rein formal juristisch als seinen Sohn anerkennt und wenn der in aufrechter Ehe zur Welt kommt, ja, ist er ja sowieso,
Vatervermutung.
Ja, dann ist er ja trotzdem der vermutete Vater und solange er das nicht bestreitet, und das kann ja auch passieren, dass selbst wenn man weiß, es ist nicht das eigene Kind und der Josef hat ja Gott vertraut und hat gewusst, es ist nicht sein Kind, aber dass er sagt, um dem Kind juristisch nicht das Leben schwer zu machen, das war auch damals mit Scham behaftet, wenn du ein uneheliches Kind bist, könnte er sagen, ich werde es trotzdem formal juristisch nicht anfechten und damit ist es rein und da kann das Biologische sich vom Juristischen trennen. Es kann ja natürlich, gerade wenn es in aufrechter Ehe auf die Welt kommt, trotzdem das Kind von jemandem sein, auch das, von dem es biologisch nicht gesichert nicht das Kind ist. Und solange der Vater das nicht bestreitet, ist es formaljuristisch das Kind des Vaters.
Das stimmt.
Oder eben dann auch vielleicht die Mutter oder eben das Kind selber. Aber es ist zumindest möglich, dass man juristisch einen Vater hat. Ist ja auch bei Adoption ja auch nicht anders. Von dem man weiß, dass er biologisch nicht der eigene Vater ist.
Genau. Das ist der rechtliche Vater. Es gibt auch die rechtliche Mutter. Also es können zwei verschiedene Personen sein, ja.
Ja, aber Mater semper certa est und der Vater ist eben nicht immer gewiss.
In der heutigen Zeit schon gar nicht mehr. Auch die Mutter nicht mehr.
Da fällt mir gerade ein, deine Frau hat gar nicht vorbeigeschaut heute.
Na, das stimmt, die liegt im Wohnzimmer und schaut irgendeine Serie an. Es stimmt, eigentlich hätte sie jetzt irgendeinen dramatischen Auftritt haben müssen als Mrs. Columbo, aber heute hat sie irgendeinen Aussetzer gehabt.
Ist auch der Weihnachtsfrieden, sie gibt dir diese eine Stunde und mittlerweile 5 Minuten mit mir einmal im Monat.
Na, sie hat angekündigt, wenn es länger geht, da um 23 Uhr kommt sie und macht Sperrstunde, aber das haben wir ja heute nicht gemacht.
Sehr schön. Dann wünsche ich dir ein schönes Fest. Ich wünsche auch allen Hörerinnen und Hörern ein schönes Fest. Bei euch eben noch zu zweit.
Zu zweieinhalb, ja.
Ja, zu zweieinhalb mit dem Nasciturus.
Genau. Wünsche ich euch. Ich bin heute übrigens auch Onkel geworden zum dritten Mal. Also ein sehr erfreulicher Tag.
Gratuliere, ich hätte dich gern als Onkel.
Oh.
Bist du dann der Onkel, der eben immer beim Weihnachtsfest irgendwelche Geschichtserzählungen macht, die keinen interessieren?
Na, noch sind die Kinder zu klein, als dass ich sie damit behelligen könnte. Aber irgendwann einmal, wenn sie älter sind, dann werde ich sie ganz furchtbar damit nerven.
Gefällt mir. Ja, ich nerv die Kinder in meinem Umfeld auch schon jetzt mit manch völkerrechtlichen Ausflügen. Ich habe, glaube ich, eh das eine Mal erzählt, wo wir ab durch die Hecke geschaut haben und dann sagt diese eine Frau, die will, dass die Tiere alle, die eben sie auf ihrem Eigentum, auf ihrem Grundstück stören, auch wenn es gegen die Genfer Konvention verstößt, getötet werden. Und dann habe ich
Du bist sicher total der Spaßverderber und hast dir dann erklärt, dass die Genfer Konvention auf Tiere nicht anwendbar ist und schon gar nicht in Friedenszeiten.
Nein, ich habe gesagt, dass die Genfer Konvention im Singular typischerweise die Genfer Flüchtlingskonvention meint, aber während wenn man von Kriegsrecht spricht, man üblicherweise alle 4 gemeinsam nennt und das wird auch oft vergessen, die 4 Genfer Konventionen so gut wie keine Regeln zur Kriegsführung selbst beinhalten. Die sind nämlich alle im ersten Zusatzprotokoll von 1977 mit Abstrichen und in viel weniger detaillierter Form im zweiten Zusatzprotokoll von 1977 zu Bürgerkriegen und natürlich in der Haager Landkriegsordnung von 1907. Aber die Genfer Konventionen, wenn man da sagt, ah, das verstößt gegen die Genfer Konventionen, muss man genau sein, die sagen gar nicht so viel dazu, wie man den Krieg an sich führt, sondern schützen Menschen vor Kriegsverbrechen oder geben ihnen gewisse Rechte als Kriegsgefangene beispielsweise oder eben als Schiffbrüchige. Aber was man angreifen darf, Proportionalitätsgrundsatz und das alles steht in erster Linie im ersten Zusatzprotokoll von 1977 und nicht in den vier Genfer Konventionen. Eine der wenigen Regeln zur Zielerfassung und der Kriegsführung selbst ist in der vierten Genfer Konvention der besondere Schutz für Spitäler und wo dann auch dabei steht noch, dass der nicht gilt, wenn diese Spitäler militärisch zweckentfremdet werden.
Jetzt hast du es geschafft, zum Schluss noch richtig besinnlich zu werden, Ralf.
Ja, ein bisschen Krieg zu Weihnachten. Gut, da könnte man auch den Weihnachtsfrieden, das machen wir 2025. Also noch einmal schön, dass alle Hörerinnen und Hörer bei uns mitgehört haben, sofern sie überhaupt noch dran sind oder eingeschlafen sind vielleicht. Manche hören es bei langen Zugfahrten.
Ja, jetzt können sie hoffentlich dann aussteigen und müssen nicht noch auf die weitesten Ausführungen zur Haager Landkriegsordnung warten.
Sehr schön. Moritz, ich wünsche dir, ich wünsche euch und allen anderen da draußen auch ein schönes Fest. Egal, welche Staatsangehörigkeit und Religionszugehörigkeit ihr haben mögt.
Ralf, ich wünsche dir auch frohe Weihnachten und allen Hörerinnen und Hörern da draußen natürlich genauso.
Ciao aus Wien.
Und Bussi Baba aus Feldkirch.
Hallo, mir ist doch noch was eingefallen, aber mein Gespräch mit dem Moritz ist schon vorbei. Wir haben vom Manns Verlag ein sehr nettes Buch bekommen, nämlich einen Comic, der die Verfassung für Kinder und Jugendliche erklärt, mit dem Titel »Was hat die Verfassung mit mir zu tun?« mit einem Nachwort von Bundespräsident Alexander Van der Bellen und einem Nachwort von VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter. Und dieses 68 Seiten starke Buch, das in Zusammenarbeit mit dem Jüdischen Museum Wien entstanden ist, möchte ich eben jetzt auch nochmal als potenzielles Weihnachtsgeschenk allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen. Einen Link findet ihr einmal mehr, wie auch zu den anderen Büchern, die wir auch als potenzielle Weihnachtsgeschenke empfehlen, in den Shownotes. Jetzt aber wirklich noch einmal schön, dass ihr dabei wart und allen frohe Weihnachten bzw. ein schönes Fest und natürlich auch einen guten Rutsch.